So, und ich freue mich, aus Hamburg hier zu sein, im schönen Köln. Und habe eigentlich so ein bisschen auch die Faschingszeit erwartet, aber es ist noch nicht so viel zu sehen draußen. Das ist, was wir Hamburger jetzt um diese Zeit erwarten. Ist eine ganze Menge los in der Stadt, ja. Ich bin nur durchgefahren, habe noch nicht so viel davon gesehen. Aber wir sind deswegen auch nicht heute Abend hier, sondern weil wir auf der Suche sind nach Glauben für unmögliche Situationen. Und ich möchte heute Abend mal so ein bisschen hineingehen, wie man überhaupt dazu kommt, dass man erwartet, dass Gott antwortet. Ich möchte dazu einen ganz kurzen Rückblick machen in meine Familiengeschichte hinein, die eigentlich schon sehr bewegt ist von meiner Großmutter her. Meine Großmutter, und für die älteren Herrschaften hier, die wissen vielleicht sogar noch den Mehrlicht Verlag, das war der Herausgeber, war mein Großvater in Hamburg, der hat damals eine Zeitschrift rausgegeben, deutschlandweit, vierteljährlich, die also überall verteilt wurde und darüber berichtete, was Gott alles tut weltweit. Meine Großmutter hatte ein Kind, das war sehr schwer krank. Das war epileptisch und hatte auch sonst einige schwere Krankheiten. Und sie waren damals vermögend. Sie konnten sich leisten, die besten Ärzte aufzusuchen. Sie haben auch Reisen gemacht weltweit und haben versucht, Hilfe für ihr Kind zu bekommen und fanden keine medizinische Hilfe. Und sie waren beide gläubig, sie waren fromm. Sie haben daran geglaubt, dass es einen Gott gibt und hatten bisher eben noch nicht gehört, dass dieser Gott auch heilen kann. Und das hat sie dann versucht herauszufinden. Sie hat dann wirklich in ihrer Verzweiflung, weil diesem Kind nicht geholfen werden konnte, angefangen, die Bibel zu lesen. Sie war sowieso ans Haus gebunden, obwohl sie so gerne Missionarin geworden wäre. Sie wäre so gerne in andere Länder gereist. Sie war sehr abenteuerlustig. Und so hat sie also angefangen, die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen, immer wieder und zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn das ganze Leben irgendwo einen Sinn machen soll, dann musst du auch eine Antwort haben für meine Frage, warum ist dieses Kind so schwer krank und warum ist dieses Kind nicht geheilt und wie kann ich daran kommen, dass das, was in deinem Wort steht, dass ich das auch erlebe in meiner Familie. Und nichts ahnend durch ihr Studium der Bibel kam sie näher und näher an das heran, dass es heißt, dass Gott Gebet beantworten will. Dass wir unser Leben ihm öffnen können und dass wir sagen können, Gott, komm in mein Leben hinein und dann ihn bitten können, dass er hineinkommt und dass er sogar in unserem Leben Dinge verändert und dass er tatsächlich heute in diesem Jahrtausend Wunder tun kann. Sie hat es dann eigentlich ganz nebenbei ausprobiert bei Nachbarinnen, die dann kamen zu ihr und dadurch, dass sie so viel Ahnung hatte von dem Wort Gottes, sie Fragen einfach mit Fragen kamen. Und dann fing sie an, für diese Frauen und Männer zu beten und zu erwarten, dass Gott diese Menschen heilt. Und das passierte tatsächlich. Menschen wurden geheilt, Menschen wurden total frei. Vor allen Dingen war eine ganz besondere Gabe bei ihr eben für Menschen, die manisch-depressiv waren, Leute, die also aus der Psychiatrie kamen, die also mit Tabletten voll waren bis oben, die überhaupt nicht normal mehr denken konnten, weil die Tabletten so starke Wirkungen hatten. Für solche Menschen hatte sie Glauben bekommen von Gott, dass er diesen Menschen helfen könnte. Und so hat sie also jahrelang in Hamburg, damals erst noch in der Innenstadt, nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebombt in die Vororte, wo wir jetzt heute noch leben, angefangen für Menschen jeglicher Art zu beten, mit ihnen das Wort Gottes zu lesen und alles, was sie aus dem Wort Gottes herausgefunden hatte, diesen Menschen mitzuteilen. Und das wuchs und wuchs ganz dramatisch und sehr schnell. Es kamen Wochenende für Wochenende hunderte von Menschen in unser Wochenendhaus. Dann fing mein Vater an, Gästehäuser zu bauen und daraus ist dann dieser Gästebetrieb entstanden. Wir haben 100 Gästebetten. Daraus ist inzwischen ein Altenheim entstanden, eine Kinderarbeit und so weiter und so weiter. Das wächst ja dann alles immer weiter. Und Menschen kamen aus aller Welt angereist, weil sich so etwas herumspricht. Vor allen Dingen, wenn man selber am Ende ist mit seinem Latein und mit seiner, vielleicht mit einem Familienmitglied nicht weiterkommt. Dann kamen zum Beispiel Menschen aus Neuseeland angereist, weil irgendein Urlauber in Neuseeland erzählt hat, da gibt es eine Frau, die glaubt an die Bibel, so wie sie da steht, und die erlebt Zeichen und Wunder. Und da ist eine junge Familie gewesen, und ich kann die Geschichte wirklich dokumentieren, weil mein Bruder diese Person gerade wieder aufgesucht hat in Neuseeland. Diese Frau hatte gerade geheiratet, war blutjung und bekam eine manische Depression in einer derartigen Form, dass der Arzt sie aufgab und sagte, wir können ihnen nicht mehr helfen. Sie wurde dann unter Tabletten gesetzt. War der junge Mann, Sie können sich das vielleicht vorstellen oder auch nicht, jedenfalls der war verzweifelt. Der wusste, ich muss jetzt alles bewegen, was irgendwie bewegbar ist, dass ich meine Frau aus diesem Zustand herausbekomme. Und hörte dann durch einen Besucher, da gibt es in Deutschland weit, weit weg ein Haus, wo Menschen an Gott glauben und für Menschen beten, dass sie gesund werden. Und da hat er damals einen Kredit aufnehmen müssen, weil das noch ein sehr, sehr teures Ticket war und ist mit ihr dann rübergeflogen mit seiner Frau zu uns und blieb einige Wochen bei uns zu Besuch. Und hat dann erlebt innerhalb von 14 Tagen, dass seine Frau vollkommen aus der Krise herauskam und vollkommen gesund wurde. Absolut frei wurde von sämtlichen Depressionen, von sämtlicher Traurigkeit, von sämtlicher Schwermut. Und er so glücklich darüber war und er so dankbar darüber war, dass er sofort zurück ist dann mit ihr nach Neuseeland und dort Menschen erzählt hat, es gibt einen Gott und der beantwortet Gebete, genauso wie es im Wort Gottes steht. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mir danken. Und mein Bruder, der jetzt gerade erst vor, ich glaube, 3 Jahren nach Neuseeland flog in einen Urlaub, fragte, sag mal, gibt es da nicht noch irgendwelche Leute und Adressen, die wir da haben von der Oma, die hatte doch da immer so viele Kontakte nach Neuseeland. Und er hat sich eine Familie aufgesucht und ist ausgerechnet an diese Frau geraten. Die saß als Großmutter dort auf ihrem Vorgarten und begrüßte dann den Enkel jetzt dieser Frau, die ihr geholfen hatte damals durch die Gnade Gottes und war ganz tief bewegt und sagt, ich bin nie wieder in eine Schwermut gefallen. Ich bin nie wieder in meinem Leben in so eine Depression gefallen. Ich bin eine fröhliche Frau, habe 5 Kinder großgezogen, habe meine Enkel inzwischen und es geht mir blendend. Gott ist gewaltig. Und so fing das eigentlich an, dass mein Leben wahrscheinlich geprägt wurde, mehr oder minder durch diese ganzen Ereignisse in unserem Hause, was ich nicht immer alles so schön fand, weil ja unser Haus immer voller elender Menschen war. Sie müssen sich das vorstellen, ich sah ja nicht meistens diese Gehalten, sondern ich sah erst einmal ganz viele Menschen, die bei uns einkehrten, die voller Traurigkeit waren, voller Depression, voller Schwermut. Und einige meiner Mitarbeiter heute sind noch aus dieser Zeit. Und das Interessante ist, die Menschen wurden wirklich vollkommen geheilt, vollkommen wiederhergestellt. Menschen, die nicht einmal eine Schule besuchen konnten, weil sie nicht 1 und 2 zusammenbekamen, die sind heute vollkommen gesund, können lernen, können ganz normale Matheaufgaben lösen, sind völlig im Besitz ihrer Kräfte, plus, was Gott ja dann immer macht, sie sind noch fitter als normale Leute. Zum Beispiel unsere Sekretärin, längst pensioniert, will immer noch ihren Sitz da nicht aufgeben, weil sie sagt, was soll ich denn machen? Ich bin doch so gesund, ich bin doch so fit. Lasst mich doch hier sitzen, ich weiß doch, den Betrieb zu managen, ich weiß doch, wie es alles läuft. Die Frau ist belastbarer als andere normale Menschen. Wesentlich belastbarer. Die Frau kippt nicht um. Warum? Ich nehme an, weil sie sich bewusst ist, dass es Gottes Gnade ist, dass sie so gesund sein durfte mit so einem hohen Alter, dass sie durch Gottes Gnade wirklich erlebt hat, dass eine totale Befreiung, eine totale Freiheit da möglich ist und das besonders genießt und das auch allen Leuten weitererzählt und ein Zeugnis ist. Ja, es gibt also einen Gott, der Zeichen und Wunder tut. Und ich habe diesen Gott in so vielfältiger Weise erlebt, dass mein Herz voll ist, das ist alles, was ich sagen kann, immer nur sagen kann, er tut Wunder. Er tut Wunder über Bitten und Verstehen. Ich habe das nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur 10-mal, nicht nur 20-mal erlebt. Ich bin in 16 Jahren Afrika-Aufenthalt, habe ich es zu Hunderten und Tausendmalen erlebt, wie Menschen, die vollkommen krank waren, vollkommen verzweifelt waren, verkrüppelt, blind, lahm oder auch sonstartigen Krankheiten. Es gibt ja die schrecklichsten Krankheiten und es scheint ja immer mehr zu werden in unserer heutigen Zeit. Wie diesen Menschen alleine durch den Glauben an Gott, an einen lebendigen Gott und durch die Hinwendung zu ihm, das ist sicherlich auch ein Punkt, die Hinwendung zu ihm, das heißt nicht, dass man einfach so sagen kann, lieber Gott, ich bin hier sehr krank und ich brauche dich mal, so jetzt komm doch mal eben kurz rein in mein Leben, mach mal alles richtig und dann adieu, ich gehe meine Straße, so läuft es bei Gott nicht. Gott möchte viel mehr. Er möchte, dass wir unser Herz ihm öffnen. Er möchte, dass wir unser ganzes Leben ihm öffnen. Dass wir einfach mal sagen, wo bist du denn überhaupt? Was hat denn das Ganze überhaupt für einen Sinn? Warum lebe ich überhaupt? Hat das nur den Sinn, dass ich meine Pension bekomme und eines Tages irgendwo mal in meinem Rentenalter noch da sitze und auf meine Enkelchen schaue? Oder hat das ganze Leben ein bisschen mehr Sinn, außer dass ich älter werde und irgendwann mal diese Welt wieder verlassen werde? Und das Leben hat wesentlich mehr Sinn. Wesentlich mehr Sinn. Ich selber wollte Karriere machen. Ich wollte gar nichts in diese Richtung machen, so Sozialarbeit und mich um die Menschen kümmern, weil ich das halt von Kindheit an gewöhnt war. Und habe dann eigentlich ausbrechen wollen, bin dann auch in die Uni und wollte studieren, wollte Ärztin werden und möglichst viele Titel dann daran hängen an meinen Beruf und wirklich gut werden in dem Bereich. Und habe dann etwas erlebt, was ich heute nur sagen kann, das müssen die Gebete der Oma noch gewesen sein, die nachgewirkt haben, weil ich dann mit 19, kurz vor der Uni, eine ganz klare Hinwendung zu Gott erlebt habe. Das heißt, ich hatte plötzlich das Bedürfnis, mein Leben Gott zu geben. Zu sagen, Gott, ich möchte, dass du mein Leben gebrauchen kannst. Ich möchte etwas Gutes in dieser Gesellschaft tun können. Ich möchte irgendetwas, dass mein Leben einen Sinn bekommt. Hier ist mein Leben, mein Herz. Damit fängt es an. dass wir so ganz bewusst mit unserem Willen entscheiden, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Und dann habe ich in meinem Herzen oder in meinen Gedanken einen ganz klaren Gedanken bekommen. Bist du bereit, deine Pläne für meine Pläne aufzugeben? Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, was ist das denn? Mein Plan war ganz sicher und ganz fest. Mein Studiumplan war fest, meine Zukunft war fest. Ich wollte das und das und das wollte ich nicht und das wollte ich so. Und plötzlich war mir irgendwo bewusst, dass jetzt jemand in mein Leben hineinspricht, dem ich gerade gesagt habe, hier ist mein Leben. Und Gott redet so in unser Leben hinein und er möchte zu allen Menschen sprechen, nicht zu irgendwelchen besonderen Menschen. Es gibt keine besonderen bei ihm. Im Gegenteil, er sagt, alle Menschen sind vor mir gleich. Egal, ob sie eine hohe Ausbildung haben oder ein ganz normaler Mensch sind, es ist völlig egal, woher sie kommen, in welcher Bildung sie waren, in welcher Familie sie waren. Alle Menschen sind gleich vor mir. Aber zu allen Menschen möchte er sich offenbaren. Allen möchte er sagen, hier bin ich. Und ich habe ein Ziel und einen Plan für dein Leben. Und die sind unterschiedlich. Die sind sehr unterschiedlich, die Pläne, die Gott über unserem Leben hat. Aber sie, die sie heute Abend hier sitzen, für sie hat Gott einen ganz genialen, einmaligen und wunderbaren Plan, den er in ihrem Leben tun möchte. Und damals habe ich dann nochmal wiederholt diesen Satz in meinem Herzen gespürt. Bist du bereit, deine Pläne für meine aufzugeben? Und ich habe gesagt, Gott, wenn du das bist, ja, ich bin bereit. Dankeschön.
Das ist lieb.
Ja. Danke. Dann bin ich bereit, meine Pläne für deine Pläne aufzugeben. Was sind deine Pläne? Was willst du, dass ich tun soll? Und dann war mir in meinem Herzen ganz klar, dass ich mein Studium und das, was ich an Karriere im Augenblick machen wollte, einfach für Gott geben wollte. Ich habe gesagt, Gott, wenn das nicht dein Plan ist, dass ich jetzt studieren soll, dann bin ich auch bereit, das abzugeben. Und dann bekam ich einen ganz klaren Satz in meinem Herzen. Ich möchte, dass du gehst und mein Wort verkündigst. Und du sollst sehen, wie ich Menschen heile und wie Menschen dadurch befreit werden und wie Menschen dadurch Erlösung erleben oder Hilfe erleben. Und was ich nicht ahnte, war, dass wir schon lange, mein Mann und ich, wir waren damals noch nicht verheiratet, dass wir schon lange in einem Prozess waren, den Gott schon längst bewegt hatte, weil wir nämlich schon so viel gesehen hatten in Bezug auf Heilung und Menschen, die verändert werden sollten. Und dass wir schon mittendrin waren in dem, was Gott tun wollte, aber wir haben das gar nicht gesehen. Und eine Geschichte muss ich dazu erwähnen. Mein Mann hatte als 17-Jähriger einen schweren Sportunfall. Er war ein extrem guter Sportler, wollte sogar zur Olympiade. Er hat auf dem Trampolin einen so schlimmen Sprung hinter sich gehabt, dass er den Rücken gebrochen hatte, einen Wirbel rausbrach, sein ganzer Körper zusammensackte, er in die Intensivstation kam, völlig destabilisiert, also sein ganzer Körper war nicht mehr allein, er konnte ihn nicht alleine aufrichten. Die Ärzte ihn in ein Korsett, in ein Stahlkorsett packten und ihm erklärten, dass er sein Leben lang mit diesem Korsett laufen musste, dass er niemals eine Chance haben würde, ein normales Leben zu führen und über kurz oder lang auch mit einem Rollstuhl rechnen müsste. Sein Körper war unerträglich voller Schmerzen. Er hatte Schmerzen beim Stehen, Gehen, Liegen, in jeder Situation, in jeder Position. Und er verstand die Welt nicht, dass er als junger Mann jetzt so ein grausames Schicksal haben sollte. Er kam dann in so eine Veranstaltung wie diese heute. Und da wurde erzählt, dass es einen Gott gibt, der heilt. Und er hat sein Leben schon lange für Gott offen gehabt. Er wusste, dass es einen lebendigen Gott gibt. Er wusste, dass er sich Gott hinwenden kann. Das hatte er gemacht. Aber er kapierte zum ersten Mal, dass wenn er sein Vertrauen auf Gott setzt, dass er auch eine Chance hätte, dass selbst sein Rücken, der vollkommen kaputt ist, wiederhergestellt werden könnte. Und ich habe ihn ein paar Mal gefragt später, hattest du an dem Abend irgendein Gefühl oder war da irgendeine besondere Sache oder hat irgendjemand was mit dir gemacht? Er sagt, absolut gar nichts. Keiner hat mich berührt, ich habe kein Gefühl gehabt, ich habe auch nichts Besonderes gespürt. Ich habe da nur gesessen und zugehört und dann hat die Person, die am Mikrofon stand, gesagt, und ich möchte jetzt für die, die krank sind, beten und hat einfach nur gesagt, Gott im Himmel, du weißt, wer jetzt hier ist anwesend, wer Schmerzen hat, wer gerade einen Unfall hatte, wer gerade in irgendeiner Form eine schlimme Krankheit hat. Ich bete jetzt um Heilung für diese Leute und ich weiß, dass du diese Menschen jetzt heilst. Und das war's. Dann ist mein Mann nach Hause gegangen. Er hat weder demonstriert, dass er jetzt irgendwie was Besonderes fühlt oder die Schmerzen weg sind. Aber er hat sich gesagt, und das ist so typisch, denke ich, deutsch, hat sich gesagt, wenn da was hinter ist und wenn dieses Gebet wirklich die Wahrheit ist, dann probiere ich es jetzt aus. Und hat sich dann zu Hause in aller Ruhe dieses Stützkorsett abgenommen und zum ersten Mal sich schmerzfrei wieder bücken können. Und dann natürlich das ganz genau prüfen wollen. Ist das jetzt nur eine Momentgeschichte, so ein Gefühl, ja, jetzt bin ich halt ein bisschen erleichtert von meinem Schmerz? Oder ist das wirklich wahr? Und dann hat er 3 Tage lang ohne Stützkorsett alle seine Tätigkeiten getan. Er war damals dann in der Bank zur Ausbildung, ist zum Büro gegangen, wieder zurückgekommen, zur Bank gegangen, wieder zurückgekommen. Und schließlich hat er gesagt, so, jetzt muss ich den Professor aufsuchen, der in der Uniklinik mir diagnostiziert hat, wie schwer mein Schaden ist, ist zur Uniklinik gefahren, hat gesagt, hier, Herr Professor, ich bin ohne Stützkorsett hier. Der wurde also sehr wütend, der Herr, und hat gesagt, wie können Sie sowas machen? Das ist unverantwortlich, wie können Sie so ein Korsett abnehmen? Er sagt, ich glaube, dass ich geheilt bin. Würden Sie bitte meinen Rücken untersuchen? Und das dürfen wir und das sollten wir dann auch machen. Wir sollten einen Arzt bitten, dass er das dann auch wirklich bestätigt. Und dann ist er zu diesem Arzt gefahren und der Arzt hat bestätigt, dass die Röntgenaufnahme vollkommen wiederhergestellt ist, dass der Rücken vollkommen geheilt ist, dass der Rückenwirbel wieder ganz normal saß und er bis heute, inzwischen ist er 50 Jahre alt, ein kerngesunder Mann ist, der in seiner vollen Kräfteverhältnis steht, der absolut Schweres heben kann, der gesund ist, fit ist und keine Rückenschmerzen hat. Da haben wir zum ersten Mal so begriffen, dass Gott gewaltige Dinge tun möchte auf dieser Erde. Und er sich das wünscht, unter den Menschen zu handeln und zu gehen. Aber dass wir mit unserem Kleinglauben und mit unserem, das kann doch nicht angehen und wie soll denn sowas sein und das hat der Arzt doch gesagt und wenn der Arzt das sagt, dann ist es doch das Letzte. Der Arzt ist ein absolut wunderbarer Künstler und wenn der helfen kann, dann bin ich dankbar. Ich wollte selber Ärztin werden. Aber wenn der Arzt mit seinem Latein am Ende ist, was er leider oft ist, dann dürfen wir uns an Gott wenden und dann dürfen wir ihn bitten um Heilung. Und ich habe das nicht nur einmal gemacht, sondern ich habe ihn ja schon gesagt, viele, viele Male und Gott hat jedes Mal geheilt. Jedes Mal geheilt. Nicht immer sofort, nicht immer gleich so, wie ich das will, aber immer geheilt. Vollkommen wiederhergestellt. Mein Mann flog dann hinaus, nachdem wir geheiratet hatten, nach Afrika und hat dort eine Missionsreise gemacht, so festgestellt, wo wir eine Arbeit finden könnten dort in Afrika. Wir wollten dort gerne tätig sein unter den Eingeborenen und kam nach diesem Flug zurück nach Deutschland, bekam ein hohes Fieber. Wir dachten, das ist eine Grippe, weil es war diese Jahreszeit, so typisch Fieber und Unwohlsein. Und zum Glück sprach eine kleine Nachbarin, die dabei war bei der Ambulanz, als der Arzt kam, sagte sie, ja, und der junge Mann, der kommt gerade aus Afrika. Und daraufhin hat der Arzt richtig geschaltet, sofort die Tropenklinik eingeschaltet, hat den guten Mann in die Tropenklinik gebracht und dort wurde diagnostiziert, er hat Malaria tropica, ist eine Malaria des Gehirns und führt zum Tode. Und er lag dort im Krankenhaus und er ging in ein Koma und er war in einem schrecklichen Zustand. Ich als ganz junge verheiratete Frau stand daneben und da ist nichts von Glauben. In dem Moment ist man nur verzweifelt, das ist blanke Entsetzen, Verzweiflung, wenn Sie schon mal an jemandem beim Bett gestanden haben und Sie wissen, der stirbt jeden Moment, dann wissen Sie, wie das Gefühl ist. Es ist absolut schrecklich, man fühlt nichts, man ist absolut wie benommen. Man kann die Welt nicht verstehen, man versteht am allerwenigsten Gott. Und dem sagt man das dann auch. Wie kannst du sowas zulassen, dass ich als frisch verheiratete junge Frau jetzt diesen Mann gleich zum Grabe tragen soll? Wie soll denn das angehen? Warum lässt du das zu? Und wir dürfen Gott so, unsere Herzensgedanken mitteilen. Wir sollen ehrlich sein. Wir dürfen nicht ein frommes Gesicht machen und meinen, er ist damit beeindruckt. Wir dürfen sagen, ich verstehe dich nicht. Und dennoch habe ich gefragt, Herr, was kann denn das sein? Warum kann dieser Mann denn jetzt hier im Krankenhaus einfach sterben? Du hast doch alle Macht, diesen wieder aufzuwecken. Du kannst ihn doch wieder zusammenbringen. Du kannst ihn doch heilen. Nichts wissend, wie er das tun würde. Mein Mann ist langsam genesen, mehrere Tage hat es gebraucht und dann wurde er entlassen von dem Arzt, dem Oberarzt dort in dem Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, der dann aber eine ganz schreckliche Diagnose stellte. Er sagte, ihre inneren Organe sind so furchtbar aufgedunsen, dass sie ihr Leben lang Diät halten müssen, dass sie unter keinen Umständen in ein tropisches Land reisen dürfen. Sie sind tropenuntauglich. Wir beide hatten aber gerade beschlossen gehabt, auf seiner Rückkehr, dass wir nach Afrika gehen würden und Afrika sind die Tropen. Und mein Mann in einem furchtbaren Zustand noch, schwach, entsetzlich abgemagert, noch zitterig von dem Bett, dem Krankenbett, dem er gerade jetzt entstiegen war, sagte, Herr Professor, ich habe sehr, sehr wohl verstanden, was Sie mir gesagt haben. Aber wissen Sie, ich glaube, dass Gott uns gerufen hat nach Afrika. Und ob ich sterbe oder lebe, ob ich ein Risiko eingehe oder nicht, ich werde Gott gehorchen und das tun, was er mir sagt. Und er sagt, als ich diese Worte aussprach, war das, als wenn ein Moment, so wie ein heißes mich betraf, mein Körper traf so wie ein heißer Strom und dann war es vorbei. Und dann sind wir nach Hause gegangen, er ist langsam wieder zu sich gekommen, wurde wieder aufgepäppelt mit guter Nahrung und viel Liebe. Und bei der Nachuntersuchung der Professor nochmal seine Organe gecheckt und hat gesagt, ich kann es nicht verstehen, Ihre Organe sind alle gesund, Sie sind voll vollkommen gesund. Sie können gehen, Sie können reisen, Sie können essen, was Sie wollen. Es gibt nichts mehr, was ich Ihnen sagen kann. Sie sind vollkommen gesund. Es ist ein Gott, der wartet, dass wir unser Vertrauen, so zaghaft wie es ist, auf ihn setzen. Und er reagiert vom Himmel mit seinen Taten. Er hat uns das übrigens versprochen. Er sagt in seinem Wort, dass alle, die zu ihm kommen, in ihrer Not, von ihm Hilfe bekommen. Und wenn Sie die Bibel mal lesen wollen, wenn Sie es noch nie getan haben, dann empfehle ich Ihnen das Neue Testament. Fangen Sie an in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Alle Menschen, die da zu Jesus kamen, zu dem Sohn Gottes, der auf der Erde war, wurden gesund. Und die Wunder sind herausragend. Dagegen bin ich nichts. Da sind Menschen zu Jesus gekommen, die hatten 12 Jahre Blutfluss, die waren am Ende mit ihrem Latein, mit allen Finanzen und haben nur Jesus berührt und gesagt, Gott, du allein kannst mir helfen. Und in dem Moment, heißt es im Wort Gottes, war die Frau geheilt. Und ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann der damaligen Garnison, der wirklich was zu sagen hatte und bestimmt nicht an einen Gott glauben musste, der mit seinem Knecht zu Hause ganz große Probleme hatte, weil der im Sterben lag, sagt zu Jesus, dem Sohn Gottes, du brauchst nur ein Wort sagen und mein Knecht wird gesund sein. Du brauchst nicht einmal vorbeikommen. Ich weiß, dass du unter großer Autorität stehst. Ich weiß, dass du unter Autorität des allerhöchsten Gottes stehst. Und du sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und Jesus bleibt stehen und dem bleibt der Mund offen. Der sagt, so einen Glauben habe ich in der ganzen Welt noch nicht gesehen. Und dein Knecht ist jetzt gesund. Und der Knecht war in dem Moment, wo das ausgesprochen wurde, zu Hause gesund. Denn dann kamen die ganzen Soldaten schon angelaufen und sagten, es geht ihm gut, er ist gesund. Wer zu Gott kommt und wer sein Vertrauen auf ihn setzt und erwartet, dass Gott ein Wort redet, der kann erwarten, dass der lebendige Gott, wenn er spricht und wenn wir an sein Wort glauben, sofort eingreift und ein gewaltiges Wunder tun will. In unserem Leben, in unseren Familien und auch in unserer Freundschaft und egal mit wem wir es zu tun haben. Übrigens ist es das Einfachste, mit Menschen über Gott zu sprechen, die Gott noch nicht kennen und die erwarten, dass sie geheilt werden. Das geht am einfachsten. Wir haben es mehrmals ausprobiert in Hamburg. Wir haben Zelte an die Straße gestellt und einfach nur geschrieben, Gott heilt. Die Leute kamen rein und sind geheilt worden. Und das geht ganz einfach, weil diese Menschen ganz einfach und ganz simpel ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Hier vorne sagen einige, das stimmt. Haben sie auch ausprobiert, ja. Wir sind dann rausgegangen nach Afrika, auf diese Berufung Gottes hin, ja, dieser Impuls meines Herzens. Ich kann nicht sagen, dass es eine laute Stimme ist oder dass sie da irgendwie bemächtigt werden oder dass jemand sagt, so musst du das jetzt tun, sondern das ist einfach so ein Gedanke, der aber ganz klar ist und den man dann auch noch mal ein paar Tage überprüfen darf, ist das jetzt wirklich Gott, der zu mir redet oder nicht. Aber dann muss man auch handeln. Und das habe ich damals getan. Ich habe damals wirklich gesagt, ich bin bereit, nach Afrika rauszugehen, ich bin bereit zu gehen, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich möchte erleben, dass das, was in seinem Wort steht, wirklich die Wahrheit ist. Ich denke manchmal, dass die Gebete meiner Großmutter, die damals so ernsthaft gerungen hat, Gott, hilf mir, dich zu verstehen, wirklich noch immer da weitergingen in mein Leben hinein, dass ich auch wieder diesen Wunsch hatte, Gott, hilf mir, zu kapieren, wie du wirklich bist. Und ich sollte dann in Afrika mehrere Male konfrontiert werden mit ganz schwierigen Situationen, wo Menschen in ganz großer Not waren, in ganz großen Problemen waren. Ich denke an eine junge Mutter, die kam mit ihrem kleinen Kind und das Kind hatte noch nie gesessen, hatte noch nie gekrabbelt. Es war ein Kind von schon 2-3 Jahren Alter, lag noch wie ein Infant, also wie ein Baby in ihrem Arm. War vollkommen unfähig, sich aufzurichten, war auch nicht fähig, Nahrung bei sich zu behalten. Das Kind hatte ständig Durchfall. Im Grunde war es ein Wunder, dass es überhaupt noch am Leben war. In Afrika sterben sehr viele von diesen kleinen Babys. Und diese Mutter kam und Sie brauchen selber kein Gefühl haben. Wenn Sie an Gott glauben oder wenn Sie Gott Ihre Not sagen, dann muss das nicht ein Gefühl sein. Das ist einfach nur eine Willensentscheidung. Und wir haben einfach nur dieses Kind angefasst und haben gesagt, Gott, du siehst dieses Elend dieser Frau, die gar nichts hat, die auch keine Möglichkeit hat, einen guten Arzt aufzusuchen und vielleicht eine Diagnose zu bekommen oder einen Rat oder was auch immer. Aber du im Himmel kennst deine Kinder und du weißt, dass diese junge, arme Frau dich ganz dringend braucht. Wir erwarten, dass du dieses Kind jetzt heilst. Und dann ist sie gegangen. Wir wussten nicht, ob das Kind jetzt gesund geworden ist oder was auch immer. Am nächsten Tag sah ich die Frau wieder in der großen Menschenmenge. Und da saß sie und gab dem Kleinen eine Banane nach der anderen. Und ich sah, wie das Kleine sich setzte in ihrem Arm. Und ich lief zu ihr hin und sie sagte, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen. Das Kind kann sitzen, das Kind ist kräftig, es greift zu, es will Nahrung haben. Und ich kann gar nicht so schnell Nahrung dem Kind geben, wie es das verlangt. Und es behält bisher alle Nahrung in seinem kleinen Magen. Und es ist vollkommen wiederhergestellt. Gott antwortet auf unser ganz einfaches, simples Gebet, wenn wir uns zu ihm wenden. Probieren Sie es aus. Ich kann es Ihnen nur sagen, probieren Sie es aus. Versuchen Sie sich mal wirklich ganz kindlich, ganz einfach, ganz schlicht an Gott zu wenden. In Ihrer persönlichen Not, mit der Sie heute Abend gekommen sind. Denn ich erzähle Ihnen hier nichts, um Sie zu beeindrucken. Im Gegenteil. Es gibt wirklich genügend Menschen da draußen, die jetzt im Augenblick Hilfe brauchen, wo wir uns auch hinbegeben. Am Sonnabend zum Hauptbahnhof, zu den Obdachlosen, zu den Drogenabhängigen, zu den Prostituierten in unserer Großstadt. Aber Sie sollen wissen, dass es einen Gott gibt, der Sie liebt, bedingungslos, der Ihnen keine Vorhaltung macht über Ihrem Leben, der sagt, du kannst zu mir kommen, Sie dürfen zu ihm kommen, wie Sie sind. Sie dürfen sich heute Abend ihm zuwenden und sagen, hier bin ich, hilf mir, mein Leben ist vollkommen am Ende, ich weiß nicht weiter, vielleicht eine Scheidung, eine gesundheitliche Sache, vielleicht eine finanzielle große Misere, was immer in Ihrem Leben der Fall ist. Gott bietet sich heute Abend an und er sagt, ich bin hier, ich möchte helfen, ich möchte ein Wunder tun, ich möchte eingreifen, ich will mich beweisen als der lebendige Gott in Ihrer Mitte und in eurer Mitte. Ich will hier gegenwärtig handeln, so wie ich handeln kann. Ich schaue mal auf die Uhr, weil wir jetzt gleich zum Abendessen gehen, denn ich möchte dann in den zweiten Teil hinein in noch manche wichtige Bereiche gehen, vor allen Dingen auch in Menschen, die jetzt gerade Gott erleben und erlebt haben und Wunder erlebt haben. Vielleicht können wir noch ein Beispiel erzählen, bevor ich dann hineingehe, von einem Zustand, den sehr viele Menschen leider in unserer heutigen Zeit erfahren, und das ist Angst. Ich bin dann durch verschiedene Situationen in Afrika in Angst versetzt worden. Da war mal ein Überfall gewesen, da ist uns zwar nichts passiert, aber es waren einfach Schreckensmomente, wo ich mich Angst wahrscheinlich geöffnet habe. Jedenfalls bekam ich plötzlich chronisch ganz schwere Schmerzen in meinem Unterleib und habe mich dann von Ärzten untersuchen lassen und die alle festgestellt haben, wir verstehen überhaupt nicht, wieso Sie so krank sind. Ich hatte Fieberschübe, ich hatte Schmerzen. Sie sind vollkommen gesund. Alle Untersuchungen sagen Blutwerte, alle Untersuchungen sagen, Sie sind vollkommen gesund. Es ist unerklärlich, was Sie da durchmachen. Und ich war dankbar, dass die Ärzte so offen zu mir waren. Und das ging über einige Monate so. Und eines Tages war ich wirklich am Ende. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche jetzt eine Antwort von dir. Ich hatte schon ein paar Mal gebetet, dass diese Schmerzen aufhörten, aber mir war nicht bewusst, dass ich etwas gemacht hatte, was man ganz unbewusst macht, wenn man in einen Schreckensmoment kommt. Man öffnet sich für Angst. Und die Bibel sagt, dass Angst wie ein Geist ist, wie eine Dominanz ist, wie etwas, was quält, was einen besitzt und was einen kontrolliert. Und genau das war bei mir passiert. Ich fing an, plötzlich unter Angstzustände zu kommen, und durch diese Angst bekam ich diese Schmerzen. Mein Körper verkrampfte sich, mein Unterleib verkrampfte sich, ich hatte extreme Schmerzen, ich habe manchmal geschrien vor Schmerzen und es half nichts, ob ich eine Schmerztablette nahm oder nicht, es kam keine Linderung. Und als mir das bewusst wurde, dass ich mich für Angst geöffnet hatte, da habe ich das Einfachste gemacht, was man machen kann in solchen Momenten. Ich habe gesagt, Gott im Himmel, es tut mir leid, dass ich diese Angst in meinem Leben zugelassen habe, dass sie mich so beherrschen darf und so dominieren kann, dass ich solche Schmerzen aushalten muss. Ich sage mich los von der Angst. Ich sage mich los von dieser Angst. Du sagst, dass du uns keinen Geist der Furcht gegeben hast, der Angst, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ich danke dir, dass ich mit dieser Angst nichts mehr zu tun haben muss. Ich will sie nie wieder haben und ich danke dir, dass du mich jetzt davon freigesetzt hast. Ein ganz schlichtes, ganz leises, ich habe es sogar still gesprochen, Gebet. Ich wiederhole es nur, damit Sie es jetzt hören. Und nach dem Tage war ich frei von meiner Angst, war ich frei von meinen Schmerzen und hatte sie nie wieder. Nie wieder. Absolut frei von jeglichem Angstzustand, von jeglichem Schmerz. Völlig gesund, völlig frei. Bin danach in ganz schlimme Situationen geraten in Afrika, mehrmals in Kriege, in Bürgerkriege. Sogar einmal wurde mein Leben wirklich verfolgt. Die haben versucht, mich mit Gewehren zu erschießen, haben auf mich gerichtet. Es war keine Angst in mir. Es war keine Furcht in mir. Ich wusste einfach, jetzt ist die letzte Minute entweder für mich oder wenn, dann ist es Gottes Zeitplan, dass ich gehen soll. Und sonst bewahrt er mich jetzt. Und jedes Mal hat er seinen Schutz gegeben, seine Bewahrung. Die Leute haben nicht geschossen. Die Soldaten sind nicht gekommen und davon erzähle ich gleich im zweiten Teil noch ein bisschen was. wie man Gott erlebt in dem ganz alltäglichen Leben. Und dann werde ich aber auch noch hineingehen nach Hamburg, in die Situation dort unter den Jugendlichen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Appetit. Hoffe nicht, dass ich Ihnen den Appetit jetzt verschlagen habe. Und wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns dann wieder. Vielleicht darf ich ganz kurz was zu den Kassetten sagen. Darf ich ganz kurz noch eine kleine Werbung machen? Sie wissen ja immer, die Werbung brauchen wir alle inzwischen. Da vorne stehen Kassetten und da sind auch ein Buch. Und das Buch ist geschrieben worden über unser Leben. Da sind Geschichten drin, die ich Ihnen nicht erzählen werde heute Abend. Oder zumindest die meisten nicht, 90% nicht. Es ist super geschrieben. Sie können es ganz toll jungen Leuten in die Hand drücken. Es ist einfach von einer Familie, die erwartet, dass Gott Wunder tut im 20. Jahrhundert. Und Sie können das da mitnehmen. Dem Tod knapp entronnen. Mein Mann ist zum Beispiel in einen Fluss abgesackt, 8 Meter tief, mit einem riesen LKW, einer riesen Ausrüstung und ist dort heil wieder rausgekommen, ist selber aufgetaucht, den LKW haben wir rausgezogen und der war in Ordnung. Wir haben sämtliche großartige Sachen erlebt und wenn Sie das gerne mitnehmen möchten, da für 7,50 Euro, dann empfehle ich Ihnen das. Die Kassetten sind von verschiedenen Veranstaltungen, die Titel werden Sie sehen und es gibt dort eine Heilungsserie, wie heilt Gott, wie empfange ich Heilung, wie behalte ich meine Heilung und wie bete ich für andere für Heilung, kann ich Ihnen empfehlen. Wunderschön. Man könnte weiter zuhören, ne? Hat es geschmeckt? Hoffe, es schläft keiner ein. Weil man jetzt so schön gemütlich zur Ruhe kommt und der Abend ja schon ein bisschen fortgeschritten ist. Aber ich denke nicht, Dankeschön. Ich bin angesprochen worden in der Pause, ist ja ganz klar. Ich darf das zitieren. Was mache ich denn alles verkehrt, dass ich nicht diese Wunder erlebe? Da nicken gleich einige. Erst einmal, die Antwort habe ich sicherlich auch nicht. Ich bin nicht Gott. Er hat mehrere Male Menschen in der Bibel ganz klar gelehrt, wie sie glauben können. Und da hat er ein ganz simples Beispiel genommen von einer Frau, die nicht gläubig war. Das war eine Witwe, die hatte ganz große Not. Die ist zum Richter gegangen und brauchte Hilfe. Und der gute Richter hat gesagt, hey, gute Frau, es interessiert mich gar nicht, was Sie für Not haben. Ich kümmere mich nichts um Sie. Und diese Frau hat so lange rumgebettelt und rumgetan, bis der Richter gesagt hat, ich werde verrückt. Wenn ich der Frau nicht helfe, dann muss ich jetzt was tun. Und dann hat er eingegriffen und hat geholfen. Und Jesus sagt, genau so sollt ihr zu mir kommen. Ihr sollt nicht aufhören zu erwarten, dass ich eingreife. Ihr sollt genauso wie diese arme Witwe immer wieder vor mich treten und sagen, und du hast gesagt, dass du meine Gebete erhörst. Und du hast gesagt, dass du alle meine Sünden vergibst und heilst alle meine Krankheiten. Du hast gesagt, am Kreuz von Golgatha, ich habe alle eure Krankheit auf mich geladen, alle Strafe auf mich genommen, durch meine Striemen seid ihr gesund. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und wir dürfen das als Geschenk in Empfang nehmen. Und dafür müssen wir nichts leisten. Dafür müssen Sie kein Opfer geben. Dafür müssen Sie nichts tun. Das dürfen Sie einfach empfangen. Aber in meinem Herzen ist heute Abend, und ich darf das vielleicht so sagen, ein ganz starker Eindruck, dass Gott heute Abend ganz konkret zu Menschen hier spricht und sagt, schenk mir neu dein Vertrauen. Lass doch zurück die Erfahrungen, die nicht gut waren. Was nützt es Ihnen, wenn ich Ihnen erzählen würde, dass ich für Menschen gebetet habe, die sind nicht gesund geworden und die sind gestorben? Ja, die gibt es auch, natürlich. Und wenn dieser Mensch Frieden mit Gott hat, dann geht es ihm gut. Und dann habe ich ihn losgelassen. Meine eigene Freundin, mit 45 Jahren ist sie an Brustkrebs erkrankt. Sie hat zu Jesus gefunden, durch ihre Krankheit. Sie hat Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen und ist dann sanft entschlafen. Und ich weiß, sie ist heute bei Jesus. Und die Ewigkeit wird sie bei ihm sein. Und ihre ganze Familie ist durch ihren Tod zum Glauben gekommen. Ihre Kinder und ihr Mann. Und heute hat er eine wunderbare, gläubige Frau. Aber was nützt es Ihnen, wenn ich Ihnen dauernd solche Geschichten erzählen würde? Die gibt es auch. Und Gott in seiner Weisheit hat sich das letzte Wort vorbehalten. Und das habe ich nicht und das will ich auch niemals nehmen. Gott weiß, was richtig ist. Aber er hat eins ganz deutlich gesagt. Er möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen, dass alle Menschen seine Stimme hören, dass alle Menschen Vergebung aller ihrer Schuld erleben, dass unser schlechtes Gewissen vollkommen gelöscht wird, dass wir mit niemandem mehr in irgendeinem Streit leben brauchen oder in einer alten Geschichte, die vielleicht 30, 40 und 50 Jahre zurückliegt, dass alles am Kreuz von ihm erlitten wurde. Und wenn Sie das nicht glauben wollen, dann schauen Sie sich den Film Passion an. Nachdem ich da rausgegangen bin aus dem Film, da habe ich gesagt, Jesus, das war der ultimative Preis. Ich habe mir das gar nicht so schlimm vorgestellt. Wenn du das für mich gelitten hast, wie kann ich es wagen, noch weiter zu sündigen? Wie kann ich es wagen, noch weiter Krankheit zuzulassen in meinem Leben, wenn du dafür den Preis bezahlt hast und alles für mich genommen hast? Wie kann ich es wagen, im Unglauben zu bleiben, wenn du so eine Liebe für mich hast? Wie kann ich es wagen, dann noch weiter zuzubleiben in meiner Situation? Ich mache mich auf, ich will dich finden, ich will dich suchen. Gib mir mehr von dir. Hilf mir, dass ich besser glauben kann. Hilf mir, dass ich mehr von dir erfahre in meinem Leben. Und das ist der einzige Weg, wie wir Gott begegnen. Und das können Sie am besten, wenn Sie jetzt nach dem Ende dieser Veranstaltung nach Hause gehen und sich hinknien an Ihrem Bett oder an Ihrem Stuhl und sagen, Gott, hier bin ich. Mein Leben, bisher habe ich nicht viel von dir gesehen. Das soll sich heute ändern. Und ich sage Ihnen eins, und das darf ich Ihnen sagen. Gott wird sofort bei Ihnen sein und wird sagen, darauf habe ich lange gewartet. Endlich hast du es begriffen. Jetzt bin ich dran. Und dann übergeben Sie die Führung Ihres letzten Lebens, des weiteren Lebens, die letzten Jahre, die ich in Ihrem Leben, übergeben Sie sie Gott ganz bewusst. Das habe ich getan. Und sagen Sie, Gott, hier ist mein Leben. Führe du mich, leite du mich, zeige mir, was ich tun soll. Und eine sehr gute Frau, die vielleicht einigen von Ihnen bekannt ist, das schweift zwar jetzt von meinem Programm ab, aber ich möchte das ganz kurz erwähnen, die hat mit 80 Corrie ten Boom, die Frau, die aus dem, weil es passt gerade zu dem KZ dort, in, das wir ja gerade feiern, dieses Bestehen dieser Nazi-Zeit, diese Frau hat das KZ überlebt, hat dort ihre Familie verloren, hat ihren Wärtern, die ihre Familie umgebracht haben, bewusst vergeben, übrigens in so einer Veranstaltung wie dieser. Da saß einer ihrer Wärter in der Veranstaltung und sie hat gesagt, allen Menschen, die mir Unrecht getan haben, habe ich vergeben. Und dann ist dieser Mann nach vorne gekommen und sie haben wirklich miteinander Versöhnung erlebt. Und diese Frau hat mit 80, nachdem sie das erlebt hat, gesagt, was ist mein Auftrag, Gott? Und da hat ein Freund von ihr, Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, zu ihr gesagt, Corrie, die nächsten 10 Jahre wirst du mehr Menschen zu Jesus führen als jemals in deinem Leben zuvor. Sie hat dann diesen Film drehen lassen oder wurde gedreht über ihr Leben. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, The Hiding Place. Die Zuflucht, dankeschön. Und hat diese Bücher herausgebracht, hat viele Vorträge gehalten über die Vergebung und hat in den Jahren von 80 bis 90 Millionen zu Jesus führen dürfen. Am Morgen ihres 90. Lebensjahr soll sie ruhig und sanft eingeschlafen sein und zu dem gegangen sein, der ihr geholfen hat, zu vergeben, das Unrecht, was ihr geschehen ist. Also eine Chance haben wir alle noch, fruchtbar zu sein für Jesus. So, das war jetzt aber eine kleine Umweg, eine Antwort auf eine Frage. Wie wichtig sind wir eigentlich Gott? Wir sind ihm extrem wichtig. Und wenn Sie wüssten, wenn Sie nur wüssten, wie sehr er sich nach Ihnen sehnt, Sie würden es wahrscheinlich gar nicht begreifen, wie sehr er Ihr Leben beobachtet, wie sehr er da ist, wie er immer wieder auch dazwischen eingreift. Ich habe das mal so ganz markant in meinem Leben erlebt, in einer Nacht, wo ich durch den Urwald fahren musste, von Accra, von Kumasi nach Accra, das ist in Ghana, die zwei großen Städte, und bin um Mitternacht dort angekommen in Accra und hatte vergessen, wirklich vergessen, dass ich nicht legal nicht mehr auf der Straße sein darf als Fremde in dem Land. Man muss dann in den Hotels sein, man darf nachts nicht alleine draußen sein, aus Grund, weil es so gefährlich ist. Bin also in eine Polizei- oder in eine Armeesperre hineingefahren, das waren lauter Soldaten, die dort standen, mit Gewehren, vollgeladen, die Gewehre auf mich gerichtet haben, die alle betrunken waren, sehr betrunken waren. Ich wusste, ich war in höchster Lebensgefahr. Es war Mitternacht, kein Mensch fährt um diese Jahreszeit und um die Zeit, vor allem nicht um die Tageszeit, mehr im Auto dort durch die Stadt, weil zu viele Banden auf der Straße sind, die Überfälle machen. Das war damals vor 15 Jahren. Und ich war in Lebensgefahr und ich stand dort und ich wusste nur, ich darf meinen großen Wagen, ich hatte so einen Landcruiser, zwei Kinder schliefen hinten drin, ich war alleine. Ich darf den Landcruiser jetzt unter keinen Umständen die Knöpfe hochmachen, dass irgendeiner von den Soldaten meine Tür aufreißen kann. Ich muss jetzt sehen, dass ich hier im Wagen überlebe, weil ich wusste, was die mit mir vorhaben. Und in dem Moment, dann betet man. Dann betet man aber anders als so ein gewöhnliches, nettes Tischgebet. Da schreit man zum Himmel und sagt, Gott im Himmel, wenn du mich wirklich siehst und kennst und weißt, wo ich bin, dann weißt du, dass ich jetzt in Lebensgefahr bin. Die können mit mir alles machen, was sie wollen. Mich findet nie wieder jemand. Und den Wagen nehmen sie mir garantiert weg. Und meine Kinder sind auch in Lebensgefahr. Du musst jetzt helfen. Du musst jetzt irgendwas tun. Ich kann nicht mehr. Und Gott sagt in seinem Wort, immer wenn wir ihn anrufen in unserer Not, dann ist er da. Und er war da. Ein Wagen kam entgegengesetzt, in gegensätzte Richtung auf mich zugefahren mit aufgeblendeten Scheinwerfern. In dem Moment, wo der Wagen zu dieser Polizeisperre kam und diese Soldaten dort standen mit den Gewehren, salutierten die alle ganz stark an dem anderen Wagen. Und ich wusste, jetzt muss das eine hohe Persönlichkeit sein, irgendeiner aus der Regierung. Dann haben sie die Barriere sofort entfernt von der Straße. Der Wagen fuhr durch, blieb in gegengesetzte Richtung neben mir stehen. Der Fahrer gab mir ein Zeichen, ich soll ihm folgen. Dann kamen die Soldaten an meinen Wagen und haben alle salutiert. Ich habe gedreht, bin hinter dem Wagen hergefahren und habe gedacht, der wird jetzt gleich anhalten, so 2-3 Kilometer später, und wird fragen, junge Frau, was wollen Sie eigentlich hier? Sie sind ja hier in Gefahr, wollen Sie nicht irgendwo ein Hotel? Der fährt und fährt und fährt, fährt bis zum großen Hotel, wo ich auch wirklich hin wollte, das beste Hotel der Stadt, hupt und verschwindet. Boah, habe ich gedacht, ist das ein Engel gewesen oder was? Wie auch immer, mir war alles egal. Ich war im Bett, ich war sicher, ich war im Hotel, meine Kinder ins Bett gepackt. Am nächsten Tag habe ich Freunde gefragt in der Stadt, sag mal, was ist mir da letzte Nacht passiert? Und dann haben sie mir erklärt, der Präsident Rawlings von Ghana fährt nachts manchmal in Zivilkleidung, im Zivilauto durch die Stadt und will schauen, ob seine Soldaten alle auf Posten sind. Und dem bist du begegnet. Der hat dich gesehen. Und der hat dafür gesorgt, dass du aus der Gefahrenzone kamst, weil dem war bewusst, dass du da nicht gerade sein solltest. Und der hat sich natürlich nicht zu erkennen gegeben, sondern ist vor dir hergefahren, hat gesagt, die bringe ich jetzt in ein Hotel. Da soll sie sich in Sicherheit begeben, und dann ist er weggefahren. Und da habe ich gedacht, wenn Gott das so wichtig ist, mein Leben zu erhalten, dass er einem Präsidenten den richtigen Moment zeigt in dieser Riesenstadt, wo einer in Gefahr ist von seinen Kindern, wie viel mehr achtet er auf jeden Einzelnen von uns? Er achtet auf uns, er passt auf uns auf wie ein Argusauge, und er will, dass wir wissen. Er liebt uns, er beschützt uns, er ist bei uns, und er wünscht sich nur eins, und das sage ich noch einmal, dass Sie heute Abend, vielleicht jetzt schon in der Anwesenheit aller Leute, sagen, Gott, hier bin ich, mein Leben ist hier. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Komm in mein Leben und führe mich und leite mich und zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Wenn du so stark auf deine Kinder aufpasst, dass du sie bewahren kannst an allen Orten der Welt, egal in welcher Gefahr sie sind, ich vertraue mich dir an. Und dann fangen sie an, ein Abenteuer zu erleben. Ein Abenteuer nach dem anderen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe viele Mal in meinem Leben gedacht, Gott hat mich verlassen, weil das Unglück über uns hereinbrach, immer wieder. Immer wieder, immer wieder erlebten wir schreckliche Unfallszenen und schreckliche Szenen. Das war doch nicht alles Spaß, was ich Ihnen erzähle. Das waren doch zum Teil ganz schwierige und dramatische Sachen. Ich mache jetzt mal so einen richtigen Höhepunkt. Wir waren am Aufbau einer großen Anlage von großen Masten für ein Zelt und für eine Lautsprecheranlage. Mein Mann hatte einen Tieflader mit einem LKW und hat diesen Tieflader mit dem Kran beladen. Und diese großen Stahlträger kamen zu nah an die Starkstromleitungen der gesamten Stadt. Wir hatten über 20.000 Volt durch diese Starkstromleitungen, die darüber flossen. Und plötzlich entlud sich der Starkstrom durch die Arme des Krans in den Körper meines Mannes und schmiss ihn zu Boden, und er lag dort. Wir waren alleine im Urwald. Es war keine Möglichkeit, eine Rettung zu bekommen. Da gibt es keinen 110-Ruf oder sowas oder 112. Da ist niemand, der sich um einen kümmert. Da liegt man dann und stirbt. Und so sah es aus. Er war ohnmächtig, er lag dort, und ich wusste, jetzt brauchte er eine Herzbelebung. Jetzt musste er sofort irgendein Wunder haben, sonst wird sein Körper nicht wieder aufstehen. Und er lag dort in diesem Stromfeld, und ich musste seinen Körper aus dem Stromfeld herausziehen mit Holzstücken und einfach so versucht, den ganzen Körper dazu zu bewegen. Man hat ja dann übermenschliche Kräfte in solchen Schreckensminuten, und ich wusste nur, es geht um Sekunden und er wird sterben. Und in den Momenten betet man schon. Und da weiß man, und das kennt jeder von uns, oh Gott, wenigstens das kann man sagen. Oh Gott, was ist jetzt los? Hilf jetzt, irgendwas muss jetzt geschehen. Und plötzlich, und das sagt das Wort Gottes, Gott hilft uns, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wenn wir am Ende sind, dann hilft er unserer Schwachheit, dann hilft er uns. Und plötzlich aus meinem innersten Haus habe ich gesagt, und im Namen Jesu, dieser Mann wird nicht sterben, du stehst auf. Und mein Mann stand auf und guckte mich an. Und ich habe mich erschrocken, er hat sich erschrocken. Wir standen beide da völlig erst einmal sprachlos für ein paar Momente und dann sagte er nur, ich muss weiterarbeiten. Er hatte gar nicht gerafft, dass er gerade an Starkstrom gewesen war. Und dann habe ich nur gesagt, setz dich hin, wir müssen jetzt erstmal schauen, was los ist. Und dann war er aber vollkommen wiederhergestellt. Er hatte keinen Schock, er hatte gar nichts. Seine Finger waren verbrannt, man konnte die Knochen sehen, er hatte aber keine Schmerzen, wir konnten die verbinden. Und das war's. Und dann kamen die Elektriker ungefähr eine Stunde später von den Werken und die haben festgestellt, dass dort die Leitung unterbrochen war, deswegen war kein Strom mehr in der Stadt. Und dann fragten sie, wie viele Tote wir hatten. Und dann haben wir gesagt, keinen einzigen. Mein Mann ist getroffen worden von dem Strom, aber er ist aufgestanden. Und da hat er zu mir gesagt, sowas gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Wer mit sowas in Berührung kommt, der überlebt das nicht. Und da wurde uns im Nachhinein bewusst, dass das wieder Bewahrung Gottes war. Dass wir mitten in dieser Gefahr, mitten in diesem Urwald wieder Gottes Bewahrung erlebt hatten. Und dann wurde es wieder dramatisch. Einige Wochen später, mein Mann bekam Malaria, wurde eingewiesen in eine Klinik in Nigeria, weil ich ihm nicht mehr helfen konnte. Er brach, er bekam hohes Fieber, er schrie vor Schmerzen und da lag er im Krankenhaus. Natürlich, inzwischen wusste ich schon, Gott kann Wunder tun, aber wissen Sie, jedes Mal stehen Sie vor einem Krankenbett und jedes Mal stehen Sie vor einer Riesensituation. Und er lag dort und der Arzt rief mich und er sagte, Frau Wendland, es gibt keine Überlebenschance für Ihren Mann, absolut nicht. Ich sage Ihnen heute Nacht, es sind noch wenige Stunden, dann geht er heim. Dann geht er einfach wieder sterben. Und nehmen Sie Abschied, es ist nichts mehr, was wir für ihn tun können. Und da stand ich. Wieder einmal am Bett meines Mannes. Und er sah so aus, als wenn er stirbt. Er war vollkommen weggetreten. Und da weiß ich noch, in der Nacht habe ich nur zu dem Arzt gesagt, wissen Sie, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, es gibt einen, der spricht über Leben und Tod, das letzte Wort. Und dem vertraue ich. Und dann bin ich zurückgefahren in meine Wohnung, 40 Kilometer entfernt, habe mich auf den Boden gelegt und habe geweint wie ein Kind, weil ich dachte, das ist das Ende der Welt. Jetzt bin ich wieder verlassen, bin ich wieder alleine. Wo bist du, Gott? Und dann bin ich eingeschlafen. Und in der Nacht, weiß ich, da habe ich nur noch geschlafen. Ich habe gar nichts mehr gefühlt, nichts mehr gespürt. Ich war völlig isoliert und kein Mensch, der mir helfen konnte. Und wissen Sie, wenn Sie am Ende sind und wirklich am Ende sind Ihres Lateins, dann tritt einer oben in Aktion, der tritt schneller in Aktion, als Sie denken. Und was passierte? Ein Mann aus Amerika flog ein, ein Afrikaner aus Amerika war eingeflogen an dem Abend in der Stadt Lagos. Die Stadt hat ungefähr 8 Millionen Einwohner, heute sind es über 12. Und in diesem Hotel, wo er ankommt, spürt er, wie Gott zu ihm spricht und sagt, hier ist eine Familie in Lebensgefahr, bete für sie. Und er fängt an, für uns zu beten, ohne zu wissen, dass es uns gibt. Und geht am Frühmorgen in die Frühgebetsstunde mit den Pastoren. Dort vor Ort treffen sich die Pastoren jeden Morgen zum Frühgebet. Und fragt, gibt es hier eine junge Familie, es müssen Missionare sein in dieser Stadt. Und sie sagen, ja, da draußen im Vorort sind gerade Missionare angekommen. Und er kommt mit dem Taxi raus zu mir, er bekommt die Adresse. Und um 6 Uhr früh weckt er mich in meinem Zimmer, wo ich auf dem Fußboden liege. Und er sagt, ich möchte Ihnen eins sagen, Gott ist auf Ihrer Seite, Sie brauchen keine Angst zu haben. Aber mein Mann lag 40 Kilometer entfernt im Krankenhaus und ich hatte kein Telefon. Wir wohnten im Urwald, außerhalb. Es gab keine Telefonverbindung, wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Wasser. Und dann bin ich zurückgefahren in das Krankenhaus. An dem Morgen habe ich nur gedacht, wow, wenn hier ein Mann kommt aus irgendwo aus der Welt und erzählt, ich soll keine Angst haben, dann darf ich jetzt irgendwo wieder Gott vertrauen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, kam um 10 Uhr im Krankenhaus an. Und die Schwestern kommen angelaufen. Frau Wendland, es ist ein Wunder geschehen, ein Wunder. Schauen Sie, Ihr Mann sitzt im Sessel. Ich war noch ganz benommen. Ich bin nur raufgegangen in sein Zimmer und er sagt, Schatz, letzte Nacht ist Jesus mir begegnet. Und er hat mir mein Leben zurückgeschenkt. Und hier bin ich, wir gehen nach Hause. Und dann kam große Visite, 8 große Ärzte, es war die beste Klinik der Stadt. Und dann zeigt der Oberarzt nach oben und sagt, da wissen Sie, der Chefarzt da oben, der hatte das letzte Wort. Es war nicht mein Tun. Das ist unser Gott, dem wir dienen, wenn wir ihm dienen. Das ist Gott, der andere Menschen bewegt, dass sie für uns beten, wenn wir nicht mehr beten können. Das ist seine Liebe für uns. Sie ist so detailliert, sie ist so prägnant, sie ist so einfach und sie ist für jeden erlebbar. Es gibt keine Sonderbaren oder Leute, die alles erleben und andere dürfen nichts erleben. Alles, was ich Ihnen erzähle, gilt genauso für Ihr Leben. Sie dürfen ihn anrufen. Wenn Ihre Familie in großer Not ist, wenn Sie am Ende sind, wenn die Ärzte gesagt haben, es ist zu Ende, dann ist Gott, der das letzte Wort spricht. Und ich spreche hier konkret zu Menschen heute Abend, das weiß ich. Menschen, die solche Leute in ihrer Familie kennen, deren Leben am seidenen Faden hängt. Und der seidene Faden, der wird gehalten von Gott. Es ist kein Zufall, es gibt keine Zufälle im Reich Gottes, es gibt auch nicht irgendwelche aus Versehen. Bei Gott ist alles in einer Planung. Wir verstehen die Planung Gottes nicht, bis wir fragen, was ist die Planung? Und dann kapieren wir so ganz wenig davon, nehme ich an. Jedenfalls nicht genug, um auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Und das sollen wir auch nicht. Wir sollen glauben. Und glauben heißt, ich vertraue ihm, dass er alles gut macht, dass er wohl macht. Warum haben wir das alles gelernt? Natürlich, um ganz, ganz vielen Menschen zu sagen, es gibt einen lebendigen Gott. Und das ist die Aufgabe, die wir alle haben. In unserer Nation hier in Deutschland gibt es extrem viele Menschen, die überhaupt nicht wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und das ist auch meine Aufgabe. Und das ist der Grund, warum wir zurückgekehrt sind vor 9 Jahren, 1995, und sind nach Hamburg wieder zurückgegangen, in eine Gemeinde, die meine Eltern ja schon gegründet haben. Ich habe erzählt, die Großmutter. Und die natürlich noch existiert. Und haben dort ein Missionswerk übernommen. Und dann habe ich das ganz große Bedürfnis gehabt, den Kindern und Jugendlichen auf der Straße zu erzählen, dass es Jesus gibt. Und ich wollte, dass die erleben, wie er ist. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass diese Kinder so begeistert werden von Jesus wie ich auch. Die sollen wissen, dass es ihn gibt, dass er toll ist, dass er fantastisch ist, dass er ein Freund ist, dass er bei ihnen ist. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich bin mit Menschen zusammen auf die Straßen gegangen. Die Kinder waren überall in den Straßen dort zu finden. Wir haben uns angefreundet mit ihnen, sind dann auch zu den Eltern gegangen, haben um Genehmigung gebeten, dass wir mit den Kindern über Jesus erzählen dürfen. Haben wir dann bekommen, haben Kinderstunde begonnen. Und über die letzten 9 Jahre sind Hunderte, ich schätze mehr als Hunderte von Kindern zum Glauben an Jesus gekommen. Die für Kranke beten, die das erleben, die das glauben. Viele, viele muslimische Kinder. Und ich habe dort hinten einige Freundinnen, die sind Ex-Muslime, die aus der muslimischen Welt kommen, hier in unserem Lande, die melden sich sogar, die hier in unserem Lande zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus und jetzt zurückfahren wollen zum Teil wieder und ihren Familien in der Türkei erzählen wollen, wer Jesus ist. Das ist, was Gott hier tut, in unserem Land. Er ist mächtig, er ist herrlich. Und unsere Kinderteams haben inzwischen Verstärkung bekommen durch viele Mitarbeiter und sind 4-mal die Woche auf den Straßen unserer Stadt, um den Kindern zu erzählen, wer Jesus ist. Und die Kinder sind offen, unsere Städte sind offen, unsere Menschen sind offen. Versuchen Sie es. Bitten Sie Gott, ich werde morgen ein Seminar hier halten, wie man Menschen zu Jesus führt in unseren Städten. Es ist so einfach. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie man das ganz einfach machen kann. Das können Sie sofort nachmachen, aber machen Sie was Besseres. Ja, ganz, ich möchte bloß nicht, dass Sie was kopieren. Machen Sie das so, wie Sie das empfinden. Aber ich gebe Ihnen mal so ein Beispiel, wie wir das gerade erlebt haben, und dann möchte ich das auch mit einem Zeugnis beenden. Ich hatte das Bedürfnis, allen Bürgern in dem Teil unserer Stadt, also wir wohnen im Süden von Hamburg, das ist in Neuwiedental, Hausbruch, Neugraben, Harburg, das ist so der Süden, dass alle diese Bewohner hören, wer Jesus ist und dass es Gott gibt und dass man zu ihm rufen kann. Das, was ich Ihnen heute erzähle, das wollte ich, dass das jeder weiß. Jeder Einzelne. Und natürlich kann das keiner alleine leisten, das ist mir klar. Und die Leute kommen auch nicht in solche Veranstaltungen. Das sind alles ganz normale Bürger, die haben ihre Häuser und ihre Arbeit. Und dann hatten wir eine Idee, wir wollten von Tür zu Tür gehen, wir wollten das ankündigen über die Medien, das haben wir auch gemacht. Wir haben in der Zeitung Artikel gesetzt, haben gesagt, wir kommen vorbei bei Ihnen, wir werden Sie besuchen und wir werden mit Ihnen über den Glauben reden. Und wenn Sie das möchten, dann können Sie uns willkommen heißen. Sie brauchen keine Sorgen haben, wir sind keine Hausierer, wir wollen nichts holen, wir holen keine Adressen, wir holen kein Geld, wir holen gar nichts. Wir wollen Sie nur besuchen und wenn Sie irgendeine Hilfe brauchen, in irgendeiner Form, dann wollen wir versuchen, Ihnen zu helfen. Ganz mutig. Wir haben noch gedacht, wow, hoffentlich fragen die nicht, dass wir ihnen die Autos reparieren und sonst was, was wir vielleicht nicht können. Aber wir haben für alles Vorsorge getroffen. Wir haben alle Männer angesprochen, die irgendwie technisch versiert waren, alle Frauen, die irgendwie was Tolles machen konnten. Wir haben gesagt, macht ihr alle mit. Und die Begeisterung wuchs und wir waren schließlich 100 Personen, die sich 2 Wochen Urlaub genommen haben aus der Arbeitswelt und gesagt haben, okay, 2 Wochen lang machen wir das jetzt. Dann haben wir uns 6.000 Rosen vom großen Blumenmarkt geholt. Die sind ganz billig, die kosten 10 Cent das Stück. Wenn man die in solchen Mengen anholt. Und dann haben wir diese riesen Baccarat-Rosen genommen, sträußeweise in unsere Arme und sind von Tür zu Tür gegangen. Von Markt zu Markt, von Geschäft zu Geschäft, von Arzt zu Arzt. Sie kennen das ja, ne? So unsere Landschaften, unsere Städte. Und haben angeklopft und haben gesagt, hallo, wir sind die Leute von Hoffnung für Hamburg, so haben wir das genannt. Wir hatten ein Schild, damit die Leute uns erkannten, damit wir irgendwo auch ausgewiesen waren. Wir möchten Ihnen einfach nur sagen, dass Gott Sie liebt. Da waren die Leute erstmal platt. Dann haben wir gesagt, wir überreichen ihr eine Rose als Zeichen. Und wenn Sie diese Rose angucken, dann denken Sie daran, dass Gott Sie liebt. Wieso wissen Sie, wer Gott ist? Oder was auch immer die Leute uns gefragt haben. Und schon waren wir mittendrin in einem netten Gespräch. Manche haben gesagt, ich habe keine Zeit. Das war auch ganz legitim. Dann haben wir gesagt, dürfen wir morgen wiederkommen? Gerne. Wann? Ja, 4 Uhr. Gut, haben wir notiert. Morgen 4 Uhr würde sie gerne noch einen Besuch haben. Dann kamen Leute, die brauchten Hilfe. Und natürlich, wer unsere Türen ganz weit geöffnet hat, das sind die Ausländer in unserem Lande. Die Afghanen, die Türken, die ganzen Familien haben ihre Türen weit geöffnet. Wir durften hinein, Tee trinken, sitzen, reden und dann ihnen zu sagen, dass wir uns freuen, dass sie da sind und ihnen einfach ein liebes Wort sagen, hat uns die Türen ihrer Herzen geöffnet, dass die Tränen flossen. Und wissen Sie, wen wir am meisten erreicht haben? Das waren die Menschen, die aus Russland zurückgekehrt sind, die Deutschland-Heimkehrer. Denen habe ich jedes Mal an der Tür gesagt, man hat es ihnen oft angehört, einem Akzent. Ich habe gesagt, herzlich willkommen in Ihrem Heimatland. Und dann flossen die Tränen ungehindert. Und dann haben wir sie in den Arm genommen und einfach nur festgehalten und gesagt, Sie gehören in dieses Land. Es ist Ihr Land. Seien Sie willkommen hier zurück in Deutschland. Und zum Glück hatte ich mir vorher die Geschichte mal durchgelesen, wieso das alles entstanden ist. Das ist eine Riesengeschichte, dass diese Menschen ausgewandert sind damals. Es sind Deutsche, die ausgewandert sind und jetzt zurückkommen. Und das hat uns so viele Türen geöffnet, dass die Leute geströmt sind, gekommen sind. Wir haben für Menschen beten können. Wir haben auf der Straße mit Männern aus der Türkei, mit Männern aus Afghanistan gekniet, uns einfach hingekniet. Die haben gesagt, wie bekomme ich diesen Jesus in mein Leben? Und dann haben wir gesagt, du kannst ihn jetzt einfach annehmen. Soll ich mich jetzt hinknien? Die haben gesagt, das kannst du auch machen. Und dann haben die sich hingekniet und dann haben wir mit ihnen gebetet und haben ihnen gesagt, so kannst du Jesus in dein Leben aufnehmen. Das war so, als wenn eine reife Frucht da war. Es gab Leute, die haben gesagt, nein, danke, das ist okay. Oder ich habe schon meine Kirche und mein Pastor wohnt um die Ecke, alles okay. Übrigens, wissen Sie, was die Auswirkung war von den Landeskirchen? Das war die beste. Wir sind eine Freikirche. Die haben gesagt, wow, das finden wir gut, was ihr macht. Das machen wir mit euch zusammen. Und dann haben die mitgemacht und dann haben wir angefangen, einen Marktgottesdienst anzufangen, gemeinsam. Der katholische Pfarrer, der evangelische Pastor, meine Wenigkeit, wir haben dort an einem Markt gestanden, auf dem Marktplatz und einen Gottesdienst gemacht für unsere Bevölkerung, angekündigt über die Zeitung und die Leute sind gekommen. Und dieses Jahr, wir sind gerade in der Planung, einen weiteren Gottesdienst zu machen. Und die Bevölkerung, die hat ganz positiv reagiert, die sind gekommen, über 200 Leute beim ersten Gottesdienst und dann haben sie nachher gesagt, das ist ja interessant. Der eine Pfarrer liest alles ab, der andere, der betet so und sie beten so, als wenn sie meinen, der Herr hört sie. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich, dass er mich hört. Somit, weil ich durfte dann den Segen aussprechen über unsere Stadt und da habe ich kein vorgefertigtes Gebet genommen, sondern ich habe gesagt, Vater im Himmel, du siehst uns jetzt hier auf diesem Platz und du willst unsere Stadt segnen und alle, die in der Bevölkerung sind. Und dann habe ich die einzelnen Gruppen alle aufgezählt, die da sind und anwesend sind. Und die Leute fühlten wirklich, als wenn Gott sie berührt, als wenn der Geist Gottes sie berührt. Und das ist, was sie so stark empfunden haben, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes auf ihren Häuptern war und auf ihren Familien ist und dass der Schutz Gottes auf unserer Stadt ist. Und das dürfen wir tun. Wir dürfen unsere Städte segnen und wir dürfen unser Land segnen und wir dürfen die Menschen segnen. Und wenn ich jetzt in die Geschäfte komme, dann wissen die Leute noch, was das war. Hoffnung für Hamburg. Und wir wollen es weitermachen. Das hat so positiv angekommen. Das hat keine bösen Zungen gegeben, keine bösen Reaktionen gegeben. Die Leute waren tief berührt, bewegt und fanden das gut. Die Kinder haben große Evangelisationen bekommen. Wir haben große Veranstaltungen gemacht und so weiter. Können Sie alles im Internet nachlesen, hoffnungfuerhamburg.de. Es war einfach eine ganz, ganz gesegnete Zeit. Und jetzt möchte ich ein Beispiel erzählen, was dabei herauskam. Ein Beispiel nur. Ein Mann, typisch deutscher Mann, der noch nie in seinem Leben eine Kirche betreten hatte. Und er hatte seinen Kindern gesagt, das wusste ich nicht, mich kriegt ihr niemals in eine Kirche. Ich nicht. Geschäftsmann, erfolgreich, große Familie, Kinder, alle großgezogen. Dann ist seine Frau verstorben, er hat wieder eine jüngere Frau geheiratet. Und wir klopften an seiner Tür, er war 82 Jahre alt. Also ein Team, ich war nicht dabei, ein Team klopfte an seine Tür. Und haben gesagt, wir laden Sie herzlich ein. Wenn Sie möchten, dürfen Sie einen Gottesdienst besuchen. Kommen Sie doch. Wir würden uns freuen, wenn Sie kommen würden. Und seine Frau, die war so angesprochen und sie war nun einiges jünger als er, und hat gesagt, komm, wir gehen dahin. Dann sind die beiden angekommen am Sonntag zu einem Gottesdienst, wurden so tief berührt von Gott, dass sie wiederkamen. Und Sie glauben es nicht, aber dieser gute Mann, dieser 82-Jährige, der auch sehr fit war und sehr gesund und mit seiner Frau zusammen, mit ihrem Auto, kam jeden Tag zur Andacht, in die Bibelschule sofort eingetreten, wir haben eine Bibelschule, dann haben sie alle Gebetsstunden mitgemacht, sie haben alle Gottesdienste miterlebt und einige Wochen lang alle Veranstaltungen voll mitgemacht und dann hat er eine Abschiedsrede gehalten, das haben wir nicht gecheckt. Er hat dann in einem Hauskreis gesagt, Ich möchte mich bedanken für die Liebe, die ihr mir erwiesen habt. Ihr habt mein Leben total verändert. Und ich danke Gott, dass er mir begegnet ist und dass Jesus in meinem Leben lebt. Und ich jetzt Frieden mit Gott habe und weiß, ich werde ihn sehen. 2 Tage später bekam er einen leichten Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte und dann sanft einschlief. Und seine Frau kam völlig getröstet und sagte, ich weiß, mein Mann werde ich wiedersehen, er ist jetzt im Himmel. Und sie macht weiter die Bibelschule, denn er hat ihr noch zuletzt gesagt, mach alles weiter, geh weiter dahin, besuch die Bibelschule, besuch die Andachten, es tut dir gut, es wird dir gut tun. Und so haben sie Abschied genommen. Da habe ich gedacht, wow, was für ein Geschenk. Und dann durfte ich in der Beerdigung die Ansprache halten und da stand diese ganze Familie, die nie ihren Vater in irgendeiner Kirche gesehen hatten. Und habe ihnen einfach nur erzählt, was ich ihnen gerade erzähle. Dass wir ihn getroffen haben, dass er kam und dass er so begeistert war und habe dann die letzten Worte ihres Vaters wiederholt. Die waren tief berührt. Die haben gesagt, unser Vater ist zu keiner Konfirmation gekommen. Er ist zu keiner Feierlichkeit in der Kirche gekommen. Er hat gesagt, mich kriegt ihr nie über eine Schwelle der Kirche. Und seine letzten Tage hat er noch jeden Tag im Hause Gottes verbracht und ist Gott begegnet. Und es ist eine Chance für jeden von uns, Menschen in die Ewigkeit zu führen, Menschen zu Gott zu führen und dann zu wissen, sie sind bei ihm. Denn Gottes Wort sagt, wenn wir ihn anrufen, dann wird er sich uns zeigen und wir werden zu ihm gehen und wir werden für Ewigkeit bei ihm sein. Alle Ewigkeit. Und das ist, was eigentlich das Ziel ist unseres Lebens. Wir müssen wissen, wenn wir sterben, wo gehen wir hin? Es ist nicht zu Ende. Wir kommen auch nicht als Tier wieder. Wir kommen in die Ewigkeit. Wir kommen in die Ewigkeit. Und wir werden vor Gott stehen. Und die Entscheidung treffen Sie heute Abend. Oder auch nicht. Ob Sie bei Gott sein wollen oder nicht. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Sie können sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte gerne von dir mehr wissen. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche ewiges Leben. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Denn das ist, was uns trennt von Gott. Das ist unsere Verfehlung, unsere Sünde, unsere Schuld, was wir getan haben im Leben, was nicht in Ordnung war. Und da haben wir alle so ein Register voll. Keiner kann sich da ausklammern. Wo wir belogen, betrogen haben, wo wir Menschen falsch behandelt haben, wo wir Gott nicht gewollt haben. Sünde heißt auch Zielverfehlung. Und dann heißt Buße Umkehr. Und zwar 180 Grad. Das heißt, wenn Sie bisher immer so gegangen sind, mein Leben und meine Familie und meine Arbeit und das war meins und die können mir alle mal und ist mir alles egal und so weiter, dann drehen Sie Ihr Leben heute Abend 180 Grad in die andere Richtung und sagen, Gott, hier bin ich, was ist jetzt meine Aufgabe? Meine Familie, meine Frau, die soll ich achten, ehren, leben. Hilf mir, Beziehungen wiederherzustellen, hilf mir, mein Leben anders zu sehen. Und dann schenkt Gott Ihnen plötzlich einen ganz neuen Blick für die Menschen um Sie herum. Denn es geht nicht darum, dass wir hier so ein bisschen Geld anhäufen und irgendwann ein Sparkonto haben und sagen können, ich habe es geschafft. Und dann stehen sie vor Gott eines Tages und dann sagt er, und was hast du gemacht mit deinem ganzen Leben? Es kommt darauf an, dass wir Gott begegnet sind, Frieden mit ihm bekommen haben und den Rest, den schenkt er uns. Er möchte, dass wir ihn suchen und das ist der Sinn unseres Lebens. Und dass wir ihn finden und dass wir ihm begegnen und dass wir mit ihm ein Leben führen, in seiner Hilfe, in seiner Gnade und mit seiner Salbung. Und das ist noch ein weiterer Punkt. Gott hat dann so viele Dinge für uns vorbereitet, das würde den Rahmen sprengen dieses Abends. Aber Gott möchte ihr Leben beschenken mit Freude, mit Frieden, mit Geduld, mit Sanftmut, mit Freundlichkeit, mit Liebe für Menschen. Sie sollen bereit sein, Menschen anzunehmen, die sie im Augenblick noch ablehnen würden. Vielleicht ihre ausländischen Nachbarn oder wer auch immer, dem sie gerade begegnen müssen. Und plötzlich sehen sie diesen Menschen als einen kostbaren Menschen, den Gott geschaffen hat und liebt. Und sie fangen an, ihn anders zu sehen und ihn anders zu behandeln. Und der andere atmet auf und denkt, oh, ich bin doch angenommen. Denn darum geht es ja, dass wir uns gegenseitig lieben und achten und annehmen. Was passiert noch, wenn man so auf die Straße geht und Menschen begegnet? Ich möchte das ganz kurz, ich muss mal schauen. Wir haben noch 2 Minuten, dann ist Schluss, ne? Ich glaube, ich höre jetzt auf. Sie können, wenn Sie mehr hören wollen, auf den Kassetten hören. Glaube für unmögliche Situationen. Das ist eine Kassette, da habe ich viele Dinge drauf gesprochen, die ich heute nicht erwähnt habe hier. Von weiteren Wundern und Glaubensführungen Gottes. Ich denke, an dieser Stelle möchte ich jetzt einen Schnitt machen und möchte einfach sagen, wenn jemand hier ist heute Abend, der sagt, ich brauche Vergebung, ich brauche Frieden mit Gott, ich möchte das haben. Und ich möchte Wunder in meinem Leben haben. Ich brauche sie. Ich brauche eine Veränderung meines Lebens. Brauche eine Umkehr. Brauche Hoffnung für mein Leben. dann können Sie es jetzt mit Gott festmachen. Jetzt, in diesem Moment. Ich sage Ihnen gleich, wie wir es machen, ganz simpel. Ich werde ein Gebet sprechen für Sie und dann möchte ich auch ein Gebet sprechen, was Sie nachsprechen können. In Ihrem Herzen, ganz leise am Tisch. Sie können es laut mitsprechen, wie Sie es möchten. Wenn Sie dann das Bedürfnis haben, danach mit einem von uns, den Mitarbeitern, und das sind die Herren und Frauen hier am Tisch, die in der Leitung stehen des Chapters, oder auch mit mir zu sprechen, dann bin ich gerne bereit, mit Ihnen ein Gespräch zu haben, mit Ihnen zu beten, vielleicht persönlich mit Ihnen noch etwas zu klären. Das bin ich gerne bereit. Dazu möchte ich noch einen Hinweis geben, dass die Personen, die schon in einer Gemeinde sind, in einer Ortsgemeinde und einen Pastor haben und schon versorgt sind mit Seelsorge und einem Team, das sich um sie kümmert, dass sie bitte heute Abend zurückstehen, damit Personen, die hier sind heute Abend, die zum ersten Mal da sind und vielleicht keinen Menschen haben, der sich um sie kümmern kann, dass die erstmal Vorrang haben. Wenn Sie da Rücksicht nehmen würden, das würde uns sehr helfen. Alle, die versorgt sind, dass sie sich in ihrer Gemeinde dann wieder an ihren Pastor wenden. Lassen Sie uns einfach beten. Sie können Ihr Haupt senken oder Ihre Augen schließen, wenn Sie möchten. Sie können auch offene Augen behalten. Es wird Ihnen keiner was wegnehmen, keiner was tun. Aber Gott hört jedes Wort Ihres Herzens, gerade jetzt. Und ich spüre in meinem Herzen, dass Gott wirklich sich danach sehnt, dass Sie ihm eine Antwort geben auf das, was Sie gehört haben, das, was er Ihnen gesagt hat. Ich bin nur ein Sprachrohr. Und er will durch uns Menschen sprechen zu anderen, die wieder hören sollen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jedes Wort heute Abend hineingesprochen hast in das Leben einzelner Personen anwesend und Personen, die diese CD bekommen werden. Ich danke dir, lebendiger Gott, dass du gewaltige Samen ausgestreut hast. Das sind Samen, die haben ein Potenzial, wirklich Menschenleben zu verändern, wenn wir es zulassen, dass diese Samen in unseren Herzen Grund bekommen und Wurzeln schlagen dürfen. Ich danke dir, dass du heute Abend möchtest, dass Menschen eine radikale Umkehr machen. Wenn sie lauwarm waren, dass sie jetzt sich total dir zuwenden. Wenn sie vielleicht nur bisher gehört haben von dir und dich nie erlebt haben, dass heute Abend eine Wende kommt zum Erleben. Dass sie dich erfahren, erleben, hören und dass sie mit dir gehen werden. Ich danke dir, dass du das Werk einer Wiedergeburt in jedem schenkst, der es haben möchte. Und ich vertraue dir, dass du es jetzt tust. Und ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen, das Sie nachsprechen können, wenn Sie möchten, und einfach in Ihrem Herzen oder auch laut das Gebet sprechen. Und Sie werden erleben, wie etwas geschieht in Ihrem Leben heute Abend. Wir werden danach noch ein Gebet sprechen für Heilung, weil einige unter Ihnen dringend eine Heilung brauchen. Und ich glaube, dass Gott Sie anrühren wird, genauso wie er meinen Mann angerührt hat in so einer Veranstaltung. Sie können jetzt nachsprechen, Herr Jesus Christus,
Herr Jesus Christus,
bitte komm in mein Leben.
Bitte komm in mein Leben.
Ich danke dir, dass du mein Retter bist.
Ich danke dir, dass du mein Retter bist.
Ich danke dir, dass du meine Schuld vergibst.
Ich danke dir, dass du meine Schuld vergibst.
Und dass du alle meine Krankheiten heilst. Ich danke dir, dass du der Herr meines Lebens sein willst.
Ich danke dir, dass du der Herr.
Und ich lade dich ein, komm in mein Leben.
Sei du mein Herr.
Und rette mich.
Ich vertraue mich dir an.
Zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Und hilf mir, ein gehorsames Herz zu haben.
Ich danke dir, dass du mich liebst.
Und dass du nur gute Absichten hast über meinem Leben.
Ich vertraue mich dir an.
Amen. Und wenn Sie jetzt Heilung brauchen in Ihrem Körper, wenn Sie jetzt vielleicht auch jemanden haben zu Hause, der schwer krank ist, dann dürfen Sie diese Person jetzt vor Gott bringen. Und ich möchte ein Gebet sprechen von hier vorne, dass Heilung fließt in die Familie hinein, in der Sie gerade jetzt einen Krankheitsfall haben. Personen, die nicht anwesend sein können, können genauso von Gott berührt werden wie Personen, die anwesend sind. Herr, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass du möchtest, dass Menschen hier gerade jetzt geheilt werden in diesem Raum. Ich danke dir, dass du möchtest, dass Schmerzen in diesem Moment die Personen verlassen und dass Krankheitssymptome, die schwerwiegend sind, sofort einen Heilungsprozess beginnen. Ich danke dir, dass du Personen, die Krebs haben, total heilen willst. Personen, die AIDS haben, total heilen willst und kannst. Ich danke dir, Herr, dass Menschen, die Sachen haben mit ihrer Haut, mit ihren inneren Organen, mit ihren Nerven, mit ihrer Migräne, mit allen möglichen psychischen Krankheiten. Herr, du weißt die einzelnen Namen dieser Krankheiten. Ich danke dir, dass du diese Person freisetzt im Namen Jesu. Dass sie vollkommen geheilt sein dürfen. Dass Jesus genug gelitten hat für unsere Schmerzen, damit wir frei sein dürfen von allen Schmerzen, allen Krankheiten und allen Symptomen von Krankheiten. Ich danke dir, Herr, dass du möchtest, dass Lähmungserscheinungen aufhören, dass Blindheit wieder geht, dass Taubheit aufhört. Ich danke dir im Namen Jesu, dass Menschen, die persönliche Probleme haben in ihrem Leben, dass du ihnen jetzt hilfst, dass diese persönlichen Probleme in Ordnung kommen. Seelische Probleme, Abhängigkeiten, Abhängigkeiten von Drogen, Abhängigkeiten von Tabletten, von allen möglichen Dingen, von Alkohol, Herr. Das sind schwerwiegende Dinge, die willst du vollkommen heilen. Und ich danke dir, dass du die Kraft hast, das zu tun. Ich vertraue dir, dass du gerade jetzt gewaltige Dinge in unserer Mitte tust und auch über die CD hinaus, dass du Menschen heilst, die diese CD in diesem Moment hören und die deine Heilung jetzt annehmen und empfangen, was du für sie hast. Ich erwarte, dass Zeugnisse erzählt werden überall und dass Menschen berichten können von der wunderbaren Kraft, die du hast, durch dein Wort, durch deine Kraft und durch Gebete, die gesprochen werden. Du willst, dass wir dich bitten und wir bitten dich jetzt um Heilung für Menschen, die anwesend sind und nicht anwesend sind. In Jesu Namen. Ich bete besonders für Kinder, Herr, die zu Hause sind mit schwerwiegenden Krankheiten, mit Fieber, mit Erkältung, mit Entzündungen, mit Lungenproblemen, Herr, mit Hustenanfällen. Ich bete für Kinder, die unter schwerer Eczema leiden, dass sie jetzt sofort eine Besserung erleben. Ich danke dir, Herr, dass du Krankheiten heilst wie Epilepsie, Krankheiten wie psychische Disorder, ADS, Herr, egal wie diese Krankheiten heißen, du hast für alle Krankheiten den Preis bezahlt und alle Krankheiten können von dir geheilt werden. Du bist der Arzt und auf dich setzen wir unser Vertrauen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Amen. Ich möchte übergeben an das Team. Ich danke Ihnen, dass Sie so toll zugehört haben und Sie nochmal darauf hinweisen, dass da Kassetten sind und Bücher, die Sie gerne mitnehmen dürfen und auch andere Literatur. Und darf ich übergeben an das Team jetzt. Und wenn Sie ein Gespräch wünschen und niemanden haben, der Sie betreut, seelsorgerlich, dann kommen Sie gerne zu mir. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen zu beten und zu sprechen.